ARD.
Michael, was war deine letzte Erfahrung, die du bei der Nutzung sogenannter künstlicher Intelligenz gemacht hast? Was hat dich da besonders beeindruckt oder vielleicht sogar verärgert?
Naja, ich finde, man macht ja so unterschiedliche Erfahrungen. Was ich interessant finde, ist, dass die künstliche Intelligenz einen ja immer so dazu auffordert, damit rumzuexperimentieren. Und ich finde ja immer ganz spannend, wenn man jetzt irgendwie einen Text schreibt oder so, dass man so eine Idee braucht und dann gibt man da so Begriffe ein und dann spuckt die KI dann Text aus. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, weil es immer so eine Art Ausgangspunkt dann ist für weitere Überlegungen. Wobei ich jetzt sagen muss, ich nutze jetzt persönlich jetzt nur Gratis-Apps. Also es gibt ja auch noch die erweiterten Varianten, die dann so ein bisschen elaborierter sind oder so. Aber ich finde, bei diesen Gratis-Angeboten, da ist es immer so, dass ich immer finde, dass der Text relativ oberflächlich ist. Aber ich mag mich da auch täuschen. Also vielleicht gibt es da irgendwie auch Ergebnisse, die deutlich besser sind. Aber wie gesagt, also man macht so unterschiedliche Erfahrungen und es fordert einen immer so ein bisschen heraus, mit der neuen Technik zu experimentieren.
Also KI als kreative Stütze. Ich mache ganz gemischte Erfahrungen. Ich bin oft total enttäuscht über die mangelnden Fähigkeiten sogenannter künstlich intelligenter Kundenberater. Wenn du da auf so einen Chat klicken sollst, bei deinem Telefonanbieter zum Beispiel, wenn man Fragen hat, da wundere ich mich immer, wie wenig diese Dinger können. Andererseits bin ich genau wie du auch beeindruckt, wenn ich sehe, also wie ChatGPT zum Beispiel Texte zusammenfassen kann, also sogar Konzepte formulieren. Und neulich habe ich gelesen, dass KI, also so ein Chat, von Menschen zunehmend auch als Ansprechpartner für psychotherapeutische Fragen genutzt wird. Also das Thema KI ist heute allgegenwärtig, auch für Leute, die sich gar nicht für Technik interessieren. Und es ist dabei, das stellen wir alle fest, unsere Gesellschaft zu verändern und möglicherweise auch die Art, wie wir Menschen miteinander umgehen.
Auf jeden Fall. Also man kann ohne zu übertreiben sagen, dass die künstliche Intelligenz wirklich das heiße Ding ist, über das alle Menschen sprechen. Und umso bedeutsamer ist ja dann auch die Frage, wie begleiten eigentlich die Medien dieser Entwicklung? Wie berichten sie über künstliche Intelligenz? Wird da vielleicht auch manchmal zu naiv gejubelt über technische Entwicklung und Neuerungen und werden bestimmte Wirkungen der KI zu stark betont, während andere vielleicht zu wenig beleuchtet werden?
Gibt dazu eine spannende neue Studie der gewerkschaftsnahen Otto Brenner Stiftung. Die Macherinnen und Macher haben sich mal genauer angeschaut, wie berichten deutsche Medien über Entwicklungen der künstlichen Intelligenz und was steht dabei für sie im Vordergrund?
Ja, und wir haben eine der Studienautorinnen heute eingeladen, mit uns zu sprechen, Elke Grittmann. Sie ist Professorin für Medien und Gesellschaft am Institut für Journalismus an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Hallo, Frau Grittmann.
Ja, hallo.
Ein Hauptbefund Ihrer Studie ist, Fragen der sozialen Gerechtigkeit kommen bei der Berichterstattung über KI zu kurz. Ich frage mal ganz zugespitzt, ist unsere Sicht auf KI teilweise zu naiv, zu technikverliebt?
Wir haben ja die Berichterstattung seit dem Launch von ChatGPT untersucht und in der Tat kann man beobachten, dass zu Beginn natürlich so eine große Neugier und auch so eine Spielfreude da gewesen ist, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben. Man experimentiert, man testet, was kann die alles, was kann sie vielleicht auch nicht. Aber man muss sagen, im Vergleich zu der früheren Berichterstattung, zu der wir ja auch Studien haben, ist eigentlich schon seit 2022 auch immer eine kritische Begleitung zu beobachten. Also die Frage, welche sozialen Implikationen hat KI auf die Gesellschaft, ist als Thema durchweg präsent.
Sie räumen ja schon ein, also dass Fragen der Gerechtigkeit und der Ungleichheit schon auch thematisiert werden in diesem Zeitraum, auch wenn Sie kritisieren, dass das ein bisschen ja manchmal zu eindimensional ist. Was meinen Sie denn, welche entscheidenden Fragen wurden oder werden dabei zu wenig oder nicht gestellt?
Also zum einen beobachten wir, dass das recht oberflächlich berichtet wurde. 2200 Beiträge, zeigt schon, dass das Thema viel Beachtung gefunden hat. Aber es ist eigentlich nur in einem Viertel der Beiträge überhaupt ein Bezug zu Fragen sozialer Gerechtigkeit, also der Frage, welche Auswirkungen hat diese KI auf die Gesellschaft und wie wird sie sie verändern und vielleicht zu neuen Ungleichheiten führen, überhaupt präsent. Und wenn wir uns dann diese Beiträge anschauen, dann sieht man, dass das oft nur stichwortartig benannt wird. Also KI kann diskriminieren, KI kann Arbeitsplatzsubstitution führen, KI kann durch den Einsatz in bestimmten Bereichen eben auch zu weiteren Ungleichheiten führen. Das sind so zentrale Themen. Also Arbeit vor allen Dingen, das war der große Kontext. Was weniger beachtet wurde, sind Fragen zum Beispiel auch der Ökologie, also von Generationengerechtigkeit. Was bedeutet das eigentlich, dass diese neuen Technologien unglaubliche Energie benötigen?
Nun gelten die Deutschen ja oft als so ein bisschen technikavers oder so ein bisschen technikkritisch auch. Gerade zum Beispiel auch im Hinblick auf Datenschutz, wobei das bei KI vielleicht jetzt weniger ins Gewicht fällt, aber durchaus ja auch möglicherweise. Aber in vielen Artikeln hat man ja so das Gefühl, dass da schon eher positiv auf diese Entwicklung geschaut wird. Würden Sie diesen Eindruck teilen?
Ja, absolut. Also ein Großteil der Berichterstattung befasst sich einfach damit, was die Unternehmen gerade machen, was es an neuen Produkten gibt, wie sich diese Produkte entwickeln. Es geht um die Konkurrenz der Tech-Konzerne. Die Sprecherinnen und die Führungskräfte kommen, vor allen Dingen Entwicklerinnen, kommen da zu Wort. Und das hat schon einen deutlichen Schwerpunkt, ein deutliches Gewicht in der Berichterstattung. Man kann auf der anderen Seite natürlich sagen, okay, wir können beobachten, was kommt da gerade raus, was gibt es Neues, wie entwickelt sich das. Aber wenn dann andere Stimmen eben nicht so stark sind, dann ist das eben ein Ungleichgewicht. Wir haben aber schon gesehen, dass es auch anteilig einen breiten Diskurs gibt. Also wenn Sie sagen, das ist avers, ich würde sagen, es ist notwendig. Man kann ja nicht nur die ganzen Zukunftsprognosen und diesen Hype um die KI als Schlüsseltechnologie in den Vordergrund stellen, sondern Technologien haben Auswirkungen auf Gesellschaft und entsprechend ist es ja wichtig, das zu verfolgen. Wie verändert sich Gesellschaft? Welche Auswirkungen hat das? Welche Implikationen? Was bedeutet das? Und dieser Blick ist durchaus vorhanden und er beginnt, wie Sie sagen, schon auch bei der Frage nach dem Datenschutz, auch bei der Frage nach den Urheberrechten, ein ganz großes Thema, weil die Produkte, die eigentlich ein Urheberrecht genießen, ja für das Datentraining der KI-Modelle sehr freizügig genutzt worden sind und man jetzt quasi versucht, da auch Regelungen zu finden, wie dieses Recht eigentlich geschützt werden kann. Das ist ja auch eine Form von Ungleichheit durch die Tech-Konzerne, die sich dessen bedienen, damit ihr Geld verdienen, aber diejenigen, die ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen, im Prinzip nicht vergüten.
Kritisiert wird bei Ihnen ja auch die stark technikdeterministische Haltung, so ist das formuliert in der Studie beim Thema KI. Ich frage mal umgekehrt, wäre es denn umgekehrt auch nur in Ansätzen realistisch, wenn man die Haltung einnehme, dass wir noch eine Wahl haben? Also beim Internet war es ja ähnlich, da haben einige deutsche Politiker auch das teilweise zu spät ernst genommen. Also haben wir überhaupt noch eine Wahl?
Na, also von der Berichterstattung aus betrachtet, ja. Wir haben in der Studie festgestellt, dass sehr aufmerksam die zum Beispiel die Regulierung beobachtet worden ist durch den europäischen AI Act, also eine einzigartige Gesetzgebung weltweit, die hier auch diese Fragen der Zukunftstechnologie und der damit verbundenen sozialen Implikationen und andere Risiken durchaus abwägt. Es ist ein, glaube ich, harter Kampf, da kommen wir, glaube ich, in den politischen Regulierungsdiskurs rein, aber der wird medial durchaus begleitet.
Unterbelichtet seien ja auch wir, Sie, Ungleichheiten, schreiben Sie in Ihrer Studie. Was ist denn damit hier gemeint konkret?
Ja, das ist ein Konzept, das wir uns aus der Ungleichheitsforschung der Soziologie, unter anderem von Steffen Mauen, Kollegen, geborgt haben. Das ist ein Überbegriff für alle Formen von Ungleichheiten, die Menschen ausgrenzen, diskriminieren, marginalisieren. Das können zum Beispiel rassistische Diskriminierung sein, Geschlechterungleichheiten, die Benachteiligung von Menschen mit unterschiedlichen Kenntnissen, mit körperlichen Behinderung und so weiter, also alle Formen der Diskriminierung, die auch durch KI mit erzeugt werden.
Und ist das etwas, auf das Journalisten schauen, laut Ihrer Studie, oder wird auch das zu wenig oder mit den falschen Fragestellungen behandelt?
Das wird durchaus beachtet. Also gerade sexistische Muster und auch rassistische Diskriminierung waren präsent, andere wiederum weniger. Also das ist ja so ein breites Feld, gerade bei Fragen, in Versicherungen jetzt eingesetzt werden, um Fälle zu bearbeiten oder in vielen anderen Bereichen. Personalauswahl war natürlich in der Zeit auch ein großes Thema, ob man da KI standardisiert einsetzen kann. Und aber viele andere Felder sind hier noch gar nicht präsent. KI wird in so vielen gesellschaftlichen Bereichen eingesetzt, im Gesundheitswesen, für die Prognosen. Sie haben die Psychotherapie benannt. Und da muss man natürlich fragen, inwiefern hat die KI einen Bias und inwiefern kann dieser Bias überhaupt verhindert werden? Und wer hat das Wissen darum, um die Ergebnisse dann auch entsprechend beurteilen zu können? Was uns gefehlt hat, ist der Blick auf auch stärker auf Lösungen. Also natürlich war die Regulierungsdebatte und ist die Regulierungsdebatte, die politische Regulierungsdebatte ein ganz wichtiger Bereich. Aber diese Frage, wie eigentlich im Alltag, in Unternehmen und auf der Ebene der Mitbestimmung beispielsweise oder der Bewältigung Lösungen gefunden waren, das kam doch recht kurz. Und überrascht waren wir wirklich, wie wenig Mitsprache und Mitbestimmung überhaupt thematisiert worden ist.
Es fehlen ja auch Stimmen aus der Zivilgesellschaft, schreiben Sie in Ihrer Studie. Wenn Sie es vielleicht mal so ein bisschen konkreter machen, wessen Sicht auf die künstliche Intelligenz müsste in Ihren Augen denn künftig noch stärker wahrgenommen werden?
Ja, also wenn man nicht nur die Unternehmensseite in den Vordergrund stellen will, sondern wirklich eine gesellschaftliche Debatte führen will, oder das Forum dafür schaffen will, und das sehen wir schon als Aufgabe nach wie vor des Journalismus ganz maßgeblich an, dann ist es wichtig, möglichst vielfältige Akteure, die sich mit dem Thema befassen, auch zu Wort kommen zu lassen und deren Expertise einzuholen. Und deutlich war, dass eben Tech-Akteure dominieren, ganz eindeutig. Politik ist noch ein wichtiger Akteursfeld, aber gerade zivilgesellschaftliche Akteure oder auch Wissenschaft ist doch eher marginal.
Auch die Kultur, also bei künstlicher Intelligenz und Kultur steht ja bislang eher das wirtschaftlich-juristische, sag ich mal, im Vordergrund, Urheberrechtsfragen und so weiter. Müssten auch andere kulturelle Fragen stärker gestellt werden?
Ja, aus dem Kulturbereich, glaube ich, haben wir viele Fragen, die oder Anregungen, über KI überhaupt nachzudenken und KI zu reflektieren. Also ich glaube, dass man gerade von Autorinnen, die sich mit KI auseinandersetzen, da nochmal neue Perspektiven einholen könnte. Also uns geht es vor allen Dingen darum, dass ein breiter Diskurs stattfindet, dass möglichst vielfältige AkteurInnen eben auch präsent sind und es nicht nur um Urheberrechte geht, sondern eigentlich um den gesamten Prozess von KI, also auch diese ganzen, den Produktionskontext, den wir ja auch in den Blick nehmen wollen. Wir haben uns ja auch damit befasst, gibt es eigentlich auch so eine globale Perspektive auf dieses Thema? Wir sehen, dass die Konzerne in den USA sitzen und die Entwickler meist weiße Männer sind, was auch thematisiert wird, während eben dann in afrikanische Länder wie Kenia dann eben dieses Data-Labeling ausgelagert wird zu sehr prekären Bedingungen. Also auch dieser globale Kontext ist wichtig.
Mir hat ja ein Medienwissenschaftler mal neulich gesagt, dass er bei dem Thema KI, dass es da nicht zuletzt auf Regulierung ankomme. Das ist allerdings ein Aspekt, der oft nicht so toll ausschaut in der Realität, wenn man an die schwierige Regulierung zum Beispiel auch von Social-Media-Plattformen denkt. Müsste man auch deutlich mehr darüber sprechen? Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, dass man KI ja durchaus auch regulieren und gesellschaftlich einhegen kann. Also ist das eine der Handlungsempfehlungen aus Ihrer Studie? Vielleicht gibt es ja noch weitere Handlungsempfehlungen.
Also die Regulierung war eigentlich recht dominant. Wir würden es uns natürlich mehr Tiefe wünschen. Ich glaube, für viele ist das sehr abstrakt als Leserinnen und Nutzerinnen, wie was das bedeutet, diese Regulierung, wo eigentlich die Probleme sind. Als Handlungsempfehlung würden wir da eher nochmal darauf hinweisen, dass die Regulierung zwar behandelt wird, aber eben auch gerade die Frage, was bedeutet das konkret und warum muss das reguliert werden und wo sind die Probleme, mehr Beachtung findet. Das Zweite ist eben, und die Berichterstattung bleibt oft auf dieser, wie ich schon gesagt habe, sehr kurzen Beschreibung von Risiken und der sozialen Implikation. Aber wir haben so ein breites Einsatzfeld von KI inzwischen in vielen Bereichen, wo wir uns mehr konkrete, ja, vielleicht Reportagen, Einblicke in die Praxis und Anwendung wünschen würden. Und schließlich glaube ich, dass Regulierung nicht die einzige Lösung ist. Das ist eine strukturelle politische Lösung, aber wir müssen in den Unternehmen, in den Anwendungsbereichen Lösungen finden. Wir brauchen eine Medienkompetenz, eine KI-Kompetenz der NutzerInnen, damit sie wissen, wie sie damit umgehen können. Also alle Fragen, die wir schon beim Internet haben, stellen sich hier nochmal verstärkt, denn die KI ist ja, überall präsent inzwischen. Sie werden die Buttons, Sie finden die Buttons im, in Social Media, im Internet, die Sie anwenden. Und da braucht es ja auch eine Handlungskompetenz bei den NutzerInnen.
Vielen Dank.
Ja, gerne. Vielen Dank für das Gespräch.